Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio. Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Hallo und herzlich willkommen zum Breitband. 60 Minuten Medien und digitale Kultur live im Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Philipp Banse. Wir haben volles Programm. Was steht auf dem Zettel? Yahoo, Google, Microsoft, Online-Werbung ist das goldene Kalb des Internets und unser Schwerpunkt heute. Außerdem stellen wir vor einen Nominierten für den Grimme Online Award und wir porträtieren einen Wegbereiter für das Internet der Dinge. Außerdem mit mir im Studio unser Studiomusiker, sag ich mal, Martin Riesel, wie jede Woche, Netzmusik. Was hören wir?
Ja, Philipp, ich habe für heute neue Gratis-Downloads aus ganz verschiedenen Genres ausgesucht. Das Prominenteste dabei sicher im Moment das neue Album der Nine Inch Nails. Das kann man sich ja gerade komplett runterladen auf der Website dieser US-Rockband. Und die fordert ja sogar dazu auf, das Ganze weiter zu verarbeiten und ihre Songs zu remixen. Und das wollen wir auch tun. Schicken Sie uns doch Ihren Remix von einem der neuen Nine Inch Nails Songs an breitband@dradio.de. Philipp, glaubst du, da kommt noch was an in der Sendung vielleicht sogar?
Ja, wir sind natürlich guter Hoffnung. Da muss man jetzt natürlich schnell zum Rechner greifen und schnell ein paar Mixe machen. Also viel Zeit ist nicht, aber vielleicht schaffen wir es ja.
Also Ihren Remix an breitband@dradio.de vielleicht von dieser Nummer. Discipline, die Nine Inch Nails.
Spätestens seit Google mit neuen Werbetechniken Milliarden verdient, ist Online-Werbung das goldene Kalb des Internets. All die schönen, bis heute noch kostenlosen Web 2.0-Plattformen wollen ihre gigantischen Nutzerzahlen jetzt endlich mit sehr gezielter Werbung versilbern. Wie groß die Gewinnerwartungen sind, hat Microsofts 45 Milliarden Dollar Angebot für Yahoo gezeigt, bei dem es vor allem um das Werbenetzwerk von Yahoo ging. Was macht diese Nutzerinformation so wertvoll? Suchmaschinen und Plattformen wissen einfach unglaublich viel über uns und können ihren Werbekunden genau sagen, welches Produkt wen interessiert. Werbung könnte viel zielgenauer und viel effektiver werden als heute. Welche Ausmaße das angenommen hat, welche Formen sich entwickelt haben und wohin der Trend geht, sagt uns Ralf bei der Kellen.
Der Markt für Online-Werbung im World Wide Web ist gigantisch. Sollte es doch noch zu dem Merger Yahoo-Microsoft kommen, ständen sich mit Google und Micro-Yahoo zwei Konzerne gegenüber, die über Zugang zu riesigen Zielgruppen verfügen. Mit anderen Worten, ein Milliardengeschäft. Andere Vertreter der Branche, wie Volker Nickel, Sprecher des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft ZAW, sehen das ganz anders.
Interessant ist ja vor dem Hintergrund der ganzen Internetentwicklung, dass die Werbeausgaben sich nach wie vor konzentrieren auf die traditionellen Medien. Also die Tageszeitung mit 4,5 Milliarden Euro, das Fernsehen an zweiter Stelle mit 4,1, da kommt die Werbung per Post mit 3,3. Man sieht hier, dass das Internet mit seinen 495 Millionen Euro und einem Marktanteil von nur 2% ziemlich unten noch rangiert.
Fakt ist aber, dass der gesamte Bereich der Online-Werbung bislang jährlich Zuwächse verzeichnen konnte. Und dieser Trend, da ist man sich einig, wird sich auch noch eine gewisse Zeit fortsetzen. Sieht man in die Geschichte der Massenmedien, so stellt man fest, dass jedes Medium seine eigene Form der Werbung herausgebildet hat. Eine Entwicklung, die im Internet allerdings wesentlich radikaler verläuft. Wer vor ein paar Jahren zum ersten Mal ein Buch oder eine CD bei Amazon bestellt hat, wird sich vielleicht bei seinem nächsten Besuch gewundert haben, woher die Website noch weiß, wie man heißt und was man beim letzten Mal gekauft hat und dass sie einem nun ähnliche Artikel zum Kauf offeriert.
Das ist für mich als Nutzer, wie ich finde, ein guter Service, wenn ich noch Weiterführendes offeriert bekomme. Und da kann ich raufgehen oder ich gehe eben nicht rauf.
Ich möchte, wenn ich in einem realen Buchladen die Bücher durchstöbere, möchte ich nicht, dass mir auf Schritt und Tritt jemand folgt und nachguckt, wo ich da gerade drin blättere und mir das nächste Buch gleich unter die Nase hält. Aber Amazon hat sein Geschäftsmodell darauf aufgebaut und es basiert darauf, dass das Nutzungsverhalten registriert und gespeichert wird.
Was der Landesbeauftragte für Datenschutz in Berlin, Dr. Alexander Dix, hier anspricht, ist der Beginn dessen, was häufig als Personal Targeting oder Behavioral Targeting bezeichnet wird. Eine personalisierte Werbung, direkt auf die Interessen und Bedürfnisse des individuellen Kunden zugeschnitten. Die hierfür notwendigen Daten werden von den verschiedenen Anbietern gesammelt und zu einem Kundenprofil zusammengestellt.
An einem Tag generiert Yahoo weltweit mehr Nutzerdaten als Walmart in einem ganzen Jahr. 16 Terabyte, dies entspricht über 20.000 CD-ROMs.
So zu lesen auf der deutschen Yahoo-Homepage. Verkauft werden dürfen diese Daten nach dem Willen des deutschen Datenschutzgesetzes allerdings nicht. Die Profile dienen vor allem dazu, Yahoo als Werbeplattform für Anzeigenkunden interessant zu machen. Als geradezu prädestiniert für personalisierte Werbung erscheinen die sozialen Netzwerke des Web 2.0. Hier geben Millionen von Usern freiwillig ihre persönlichen, manchmal auch ihre persönlichsten Daten preis. Beispiel StudiVZ.
Ursprünglich funktionierte das Modell von StudiVZ ja ohne personalisierte Werbung. Jetzt heißt die Devise auch nachvollziehbar, jetzt muss Geld verdient werden. Das tut man über Werbeeinblendungen und möglichst gezielte Werbeeinblendungen. Aber das geht eben nur im Rahmen des Datenschutzrechts. Das heißt, der Einzelne muss auch die Möglichkeit haben, solche Werbung abzulehnen und abzuschalten. Und das haben wir jetzt bei StudiVZ auch durchgesetzt.
Gesammelt wird überall, vor allem im Ausland, wo datenschutzrechtliche Bestimmungen häufig wesentlich laxer sind. Alexander Dix erwähnt als Extrembeispiel eine amerikanische Seite, auf der Kinder virtuelle Tiere nach Art eines Tamagotchis pflegen können. Ganz nebenbei werden sie über persönliche Daten der Eltern ausgefragt und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sonst ginge es dem virtuellen Liebling schlecht. Mit solchen extremen Auswüchsen hat das Gros der Werbetreibenden nichts am Hut. Letztlich liegt es am Nutzer, was dieser sich gefallen lässt und was nicht. Dass Werbung im Internet wie auch im Fernsehen oder in Zeitschriften eine wirtschaftliche Notwendigkeit darstellt, dürfte klar sein. Wer weiterhin Portale wie StudiVZ kostenlos nutzen will, wird um ein gewisses Maß an Werbung nicht herumkommen.
Der gläserne Surfer. So umstritten die kommerzielle Verwertung der Nutzerdaten von Suchmaschinen, Portalen und sozialen Netzwerken ist, wer Produkte und Dienstleistungen verkaufen will, freut sich über völlig neue Werbemöglichkeiten. Martin Hubert ist Chef von InterOne Worldwide, einer Tochter des Werberiesen BBDO. Hubert ist dort zuständig für digitale Kommunikation, also auch Online-Werbung. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und meine erste Frage war, wie wichtig ist es eigentlich, die Werbung nur jenen zu präsentieren, die sich auch wirklich für das Produkt interessieren?
Das ist gerade bei der Online-Werbung ein ganz wichtiges Ziel. Das kann man ja auch sehr schön dadurch erreichen, dass man ja sehr genau weiß, welche Menschen sich auf welchen Plattformen im Internet bewegen. Das ist ja erheblich differenzierter als die Betrachtung, welche Menschen schauen welche Programme im Fernsehen. Da ist das ja wesentlich weniger differenziert, wesentlich weniger segmentiert. Also mit dem Wissen, welche Zielgruppen sich im Internet wo befinden, kann ich dort natürlich auch sehr gezielt mit meinen werblichen Botschaften arbeiten.
Sie haben das jetzt schon angedeutet, früher war es so, da haben Sie einfach Werbeplakate geschaltet und niemand wusste so richtig, wer sich die eigentlich anguckt. Jetzt ist es so, dass Google, die sozialen Netzwerke unglaubliche Mengen an Daten über ihre Nutzer sammeln, Vorlieben, Hobbys, Surfgewohnheiten. Wie nutzen Sie heute schon solche Daten?
Wir betrachten, wenn wir bestimmte Produkte bewerben sollen oder bestimmte Marken führen sollen, betrachten natürlich ganz genau, man nennt das die Soziodemografie der Zielgruppe, das heißt eben genau die Parameter, die Sie gerade genannt haben. Wie alt sind die Zielgruppen? Welchen Geschlecht sind die Zielgruppen? Was sind ihre Vorlieben? Und dann stimme ich sogar die Botschaften, sogar den Stil der Botschaften, die Motive genau auf diese Soziodemografie ab und platziere sie dann genau auf den Plattformen, wo sich genau diese Menschen befinden. Dadurch ist diese Werbung relevanter. Und Relevanz ist ja das ganz große Thema. Ich muss mich ja als Konsument von der Werbung angesprochen fühlen in meinen Interessensgebieten.
Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Nutzerprofil nehmen, das Google erstellt hat oder ein soziales Netzwerk erstellt hat, interessiert Sie da eigentlich auch der Klarname, also Vor- und Nachname? Oder reicht Ihnen das, wenn das anonym der Nutzer X ist, aber von dem wir genau wissen, er ist Segelfan, er isst gerne Joghurt und er hört die und die Musikgruppen und reist gerne dort und dorthin?
Der Name wird dann wichtig, wenn man das One-to-One-Marketing macht oder auch das Dialog-Marketing in dem Sinne, dass man mit Inhalten gezielt Individuen erreichen will, dann ist Name und Adresse eine schöne Möglichkeit, diese Menschen zu erreichen, aber nur dann, wenn diese Menschen ihr Okay dafür gegeben haben, das nennt man ein Opt-in, eine Erlaubnis, dann darf ich diese Menschen auch gezielt erreichen, denn dann ist das von diesen Leuten gewünscht. Ansonsten interessiert uns das Individuum für die Werbung dann weniger, weil wir ja doch mit einer gewissen Streuung arbeiten und bestimmte Hobbys vorleben, eben zusammengefasst mit unseren Botschaften erreichen wollen.
Kurz nochmal einen Blick in die Zukunft. Welche Werbeformen sehen Sie in Zukunft auf die Nutzer zukommen? Also Stichwort ist zum Beispiel Fernsehen über das Internet, wo im Gegensatz zu heute ganz klar festgelegt werden kann und gemessen werden kann, welcher Nutzer guckt welche Sendung zu welchem Zeitpunkt, wie lange und schaltet wohin. Welche Formen sind da denkbar?
Ich denke, es wird nach wie vor die Vermarktungsformen geben, die wir jetzt sehen. Also, dass man bestimmte Flächen bespielt, dass man bestimmte Themen belegt, dass man als Marke möglicherweise auch in ein bestimmtes Entertainment-Format investiert, um dem Konsumenten hier, den Konsum dieser Botschaften leicht zu machen und angenehm zu machen. Auf der anderen Seite wird es gerade aus dem Bereich der Suchmaschinen heraus noch intensiver das sogenannte Targeting geben, was Sie ja vorhin auch schon angesprochen haben, nämlich mit ganz exakten Profilen, ganz exakte Bedürfnisse der Menschen eben mit Produktangeboten hier zu penetrieren.
Jetzt gibt es in meinen Augen, das vielleicht als letzte Frage, zwei Möglichkeiten, wie Nutzer auf diese neuartige Werbung reagieren können. Sie können einerseits dankbar sein, dass sie genau die Werbung sehen, die sie auch interessiert. Sie können aber gleichzeitig ins Gruseln verfallen, wenn ihnen klar wird, wer alles was über sie weiß und sich als gläsernen Konsumenten fühlen. Was denken Sie, wohin geht die Reise?
Ich glaube, das wird sich sehr unterschiedlich ausdifferenzieren, weil es zum einen die sogenannte Blacklist-Bewegung gibt. Das sind die Menschen, die sich gezielt abschotten und versuchen eben genau zu verhindern, dass sie so transparent sind. Und dann gibt es das Whitelist-Verhalten, dass also Menschen durchaus sehr extrovertiert, durchaus, man schaue sich diesen ganzen User-Generated Content an, man schaue sich die Blogs an und so weiter, also ganz gezielt draußen sind und natürlich dadurch auch als Empfänger prädestiniert werden. Von daher sehe ich hier dann sehr unterschiedliche Bewegungen von den Menschen, sich entweder sehr stark abzuschotten oder genau das Gegenteil zu tun, nämlich sehr öffentlich in diesen Communities zu leben und dann entsprechend auch erreichbar zu sein.
Vielen Dank. Das war Martin Hubert, Experte für Online-Werbung bei der Agentur InterOne Worldwide. Sie hören das Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband. Netzmusik.
Das klingt mir ganz nach einem Auftritt
ja,
von Martin Riesel.
Ja, Philipp, wie angekündigt, geht's heute um neue Gratis-Downloads aus ganz verschiedenen Genres. Zunächst mal nicht noch mehr Gothic Rock von den Nine Inch Nails, sondern Musik der Frühgotik. Allerdings abgewandelt mit Jazz-Improvisationen. Das ist Netzmusik hier im Deutschlandradio Kultur mit einem Ausschnitt aus Viderunt Omnes, einem um das Jahr 1200 entstandenen Stück des in Paris Notre Dame tätigen Komponisten Perrotin, hier neu eingespielt vom Ensemble Nun. Die zwei kanadischen Sängerinnen und zwei deutschen Jazzer lassen sich für ihre ungewöhnlichen Klänge inspirieren von gregorianischen Gesängen, also dieser ältesten schriftlich überlieferten Musik des Abendlandes. Das Ganze setzen sie um mit ein- und mehrstimmigen liturgischen Gesängen sowie Live-Improvisationen mit Gitarre, Saxophon und Sampler. Musik sicher nicht für jede Gelegenheit, aber auch sowas ist Gothic im Hier und Jetzt. Noch einmal das Ensemble Nun mit einem zweiten Ausschnitt aus dieser fast 11-minütigen Improvisation. Das Ensemble Nun mit Viderunt Omnes und wie das alles geschrieben wird, das können Sie wie immer nachlesen auf unserer Playlist unter breitband-online.de.
Vielen Dank an Martin Riesel.
Breitband Besprechung.
Podcasts, Weblogs, unabhängige Internetmedien allgemein gedeihen am besten in medialen Nischen, kümmern sich um Themen, die traditionelle Medien kaum beachten. Bands, die keiner kennt, die haben jetzt mit undertube.de ein originelles Forum. Undertube.de ist ein Videopodcast aus der U-Bahn, jetzt auch nominiert für den Grimme Online Award in der Kategorie Kultur und Unterhaltung. Mein Kollege Daniel Stender, zugeschaltet aus München. Wie muss man sich denn Undertube vorstellen?
Ja, also undertube.de ist ein wöchentlich aktualisierter Videolog bzw. Videopodcast, in dem die Moderatorenteams, das sind meistens zwei Leute, ein Mann und eine Frau, sich mit Musikern in der U-Bahn unterhalten und sich dabei filmen lassen. Und auf der Website heißt es dazu, wir machen das, was wir sowieso immer machen, Konzerte besuchen, über Musik reden, mit der U-Bahn durch Berlin, Köln und München fahren.
Wie lang sind die Beiträge in der Regel?
Das ist so eine relativ telegene Länge, 10 Minuten, kann mal mehr, kann mal weniger sein, aber das ist relativ professionell auch gemacht, weil es gibt Rubriken, es gibt einen festen Trailer, eine Konzertkritik, Konzertempfehlung, eine CD der Woche, ja, also so in etwa.
Und das passiert alles in der U-Bahn, also die sitzen in der U-Bahn, moderieren in der U-Bahn, empfangen ihre Gäste in der U-Bahn?
Genau, es wird sogar in der U-Bahn musiziert, was auch immer wiederum zu so einer Art Happening-Charakter führt, weil natürlich die anderen Besucher der U-Bahn machen dann Handyfotos oder fangen spontan an zu applaudieren. Aber das ist natürlich auch nicht nachher im Internet nicht alles genau so zu sehen.
Was kommen denn da für Bands?
Also es sind meistens Indie-Bands, weil das Ganze versteht sich auch als eine Fanseite. Also die Macher sind schon Musiker und professionelle Musikjournalisten, aber gleichzeitig wollen sie gerade auf andertyp.de auch ihre eigene Musik spielen, Bands, die sie mögen. Und das sind meistens Indie-Bands, die noch nicht so ganz bekannt sind. Aber es waren auch schon sehr bekannte Leute da, wie zum Beispiel Juli.
Wenn ich mal kurz zwischenfragen darf, das sind also Gespräche mit Musikern, kommt auch was Brauchbares raus. Also meine Erfahrung ist, dass sie oft Probleme haben, auch über ihre Musik zu reden.
Eigentlich nicht. Also natürlich ist das so ein bisschen so eine Nabelschau, weil Musiker und Fans und Musikjournalisten reden mit Musikern über deren Musik. Aber gleichzeitig ist es auch, weil das relativ subjektiv und dadurch auch meiner Meinung nach charmant rüberkommt, wird es auch aufgefangen. Aber natürlich kann man doch das auch kritisch sehen, weil es gibt ja manchmal Subgenre-Bezeichnungen für Musik und die Moderatoren verlieren sich in Vergleichen, die zum Beispiel fast schon so klingen wie Beschreibung von professionellen Weinkennern. Ein Beispiel, diese Band verfügt über vertrackte Rhythmen mit einem krassen, minimierten, aber wuchtigen Schlagzeug. Das klingt, wenn man das so vorliest, erstmal komisch, aber weil das Ganze live oder relativ live oder in einer Live-Ästhetik geschieht, ist es auch in Ordnung.
Und wer macht das denn eigentlich?
Das sind circa 10 Leute, also 6 Leute pro Stadt, 2 Moderatoren, dann Kameraleute und noch 1-2 Leute im Hintergrund. Das sind Musiker, Musikjournalisten, Studenten, ja, von allem eigentlich etwas.
Und woher kommt das? Also das findet ja nicht nur in einer Stadt statt.
Nein, es findet vor allen Dingen in Berlin, hat es angefangen, Anfang Januar 2007. Die nächste Station war Köln. Zurzeit im März ging Undertube München auf Sendung und demnächst ist auch für Hamburg schon eine Ausgabe geplant.
Was ist denn so der Reiz, wenn Sie sich das mal angeguckt haben, was ist so der Reiz beim Zuschauen, auch vielleicht im Vergleich zu herkömmlichen Musiksendungen, die wir aus dem Musikfernsehen kennen?
Im Musikfernsehen gibt es ja auch eine Ästhetik, würde ich sagen, die relativ, also die Kamera wackelt ein bisschen, das Ganze ist relativ subjektiv gefärbt und genau das ist auch das, was bei undertube.de auch so ist und was den Reiz ausmacht, aber es ist dann sozusagen noch echter als meinetwegen bei großen Musiksendern, eben weil es eine sehr persönliche Herangehensweise an Musik ist.
Und wie kann man sich das dann vorstellen in der U-Bahn? Da kommen dann auch schon mal Fans mit ins Gespräch oder mit ins Bild oder wie geht das?
Manchmal, aber eigentlich nicht. Also es passiert schon, dass zum Beispiel spontaner Applaus da ist, was natürlich sehr nett ist, wenn die Musiker gerade vorher gespielt haben.
Also es geht schon mehr darum, dass die Bands auch sich präsentieren können.
Genau, darum geht's.
Mhm. Waren denn auch mal populäre Bands da? Also ich habe da auf der Webseite mal so ein bisschen quer gelesen und ich muss ehrlich sagen, also Chartbreaker habe ich da nicht gesehen.
Die brauchen sowas ja nicht, ne?
Ja, genau, das ist, glaube ich, der Punkt. Dass Chartbreaker brauchen sowas nicht. Und wie gesagt, die Band Juli, was schon wirklich ein ziemlicher Chartbreaker ist, war schon mal da. Auch die Band The Hidden Cameras aus Kanada waren auch schon mal da. Aber im Großen und Ganzen sind es unbekannte Bands. Zum Beispiel beim letzten Dreh in München, wo ich dabei war, war es die Band, die Münchner Band Hummel mit 3 M. Deren Spezialität es ist, dass sie in Ganzkörper-Hummelkostümen auftreten und so sind sie auch in die U-Bahn gestiegen, was dann natürlich wirklich
schöne Bilder.
Interessant ist.
Das heißt, sie waren mal bei der Produktion dabei.
Genau.
Was ist das für eine Atmosphäre? Ist das so ein professionelles Setup, wo dann es ein Drehbuch gibt und ein Mensch mit der Stoppuhr und einen, der schreit los und einer schreit nein, nochmal, das machen wir nochmal, das war nicht gut. Wie muss man sich das vorstellen?
Also es schreit auf jeden Fall jemand Stopp und jemand schreit auch nein, das machen wir nochmal, aber es sind natürlich tatsächlich die Bandmitglieder, die Moderatoren und ein Kameramann. Und dann wird natürlich viel geschnitten, viel dazwischen gespielt nachher in der Bearbeitung. Aber es ist professionell, aber ich würde sagen, es ist auch nicht over-equipped.
Gibt's denn vergleichbare Projekte, die so ähnliche Sachen machen? Wissen Sie davon was?
Ich weiß davon bisher nichts. Man könnte zum Beispiel auch sagen, was Ähnliches Allerdings nicht Musikjournalismus, wäre der Gewinner des letztjährigen Grimm Online Awards, wäre Polylog TV, die halt auch vom RBB, in denen es auch viel um Video und Videopodcast geht, aber im Musikjournalismus ist mir das nicht bekannt.
Also ich gucke mir das mal an, schon allein wegen dieser Hummelkostüme.
Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall.
Wie hieß die Band? Die hieß Hummel, ja?
Hummel mit 3M.
Merken.
Hummel mit 3M, okay. Da gibt es auch eine Suchmaske, habe ich gesehen, da kann man dann Hummel mit 3M mal eingeben. Bei undertube.de, vielen Dank an Daniel Stender nach München über undertube.de, ein Videopodcast über Bands, die niemand kennt, aber vielleicht kennen sollte. Vielen Dank.
Breitband, Medien und Meinungen.
Neuer Anlauf in Sachen Micro Who. Das Ringen von Microsoft um die Übernahme des Internetkonzerns Yahoo ist offenbar doch noch nicht beendet. Laut US-Medien will der Milliardär und Yahoo-Aktionär Carl Icahn die Konzernspitze dazu zwingen, einer Übernahme durch Microsoft zuzustimmen. Als erstes soll der komplette Verwaltungsrat bei der anstehenden Hauptversammlung durch eigene Interessenvertreter ersetzt werden. Über das Gremium könnte Icahn dann Yahoo-Chef Yang zur Annahme des Kaufangebots drängen. Microsoft hatte zuletzt 47,5 Milliarden Dollar geboten. Ob der Konfrontationskurs des gefürchteten Aktionärs aufgeht, bleibt abzuwarten. Mit seinen Attacken ist er auch schon gescheitert. Am Medienkonzern Time Warner biss er sich bereits die Zähne aus. Ende der Deckelung. 2009 soll der 12. Rundfunkstaatsvertrag in Kraft treten. Dann könnte es ARD und ZDF freistehen, wie viel Geld sie für ihre Online-Aktivitäten ausgeben. Wie es heißt, soll die bislang noch geltende Obergrenze von 0,75% der Gebühreneinnahmen fallen. Von einer grenzenlosen Ausweitung der Öffentlich-Rechtlichen im Netz ist dennoch nicht die Rede. Nach wie vor wird gestritten, wie umfangreich Online-Angebote sein dürfen, die keinen direkten Programmbezug haben. Außerdem soll die geplante 7-Tage-Frist für den Abruf von Sendungen nach deren Ausstrahlung bleiben. Diese Fristsetzung könnte später nur noch von externen Beratern gekippt werden, im Rahmen eines Public-Value-Tests. Diese müssten dann zu dem Schluss kommen, dass die Inhalte auch nach einer Woche noch die Gebühr wert sind. 100-Dollar Laptop Reloaded. Bereits im kommenden Monat soll es den ersten 100-Dollar Laptop geben, auf dem Windows XP läuft. Dafür ist Microsoft der gemeinnützigen Stiftung um den MIT-Professor Nicholas Negroponte beigetreten. Eigenen Angaben zufolge hat Microsoft mehr als ein Jahr mit mehreren Partnern gearbeitet, um Windows XP auf den Laptop zu bringen. Wie es heißt, wird XP für $3 pro Softwarepaket zu haben sein. Bislang waren die Billig-Laptops nur mit Fire-Software und dem Betriebssystem Linux bestückt. Ab Oktober soll es dann auch ein Modell des Billig-Laptops geben, das sich sowohl unter Windows als auch unter Linux starten lässt. Unumstritten ist das Platzhirschgebaren des weltgrößten Softwarekonzerns jedoch nicht. Um Windows auf einen Laptop zu bringen, braucht ihr mich nicht, wird ein Experte zitiert, der inzwischen aus dem 100-Dollar-Laptop-Projekt ausgestiegen ist.
Breitband, Netzmusik.
Wir gehen jetzt musikalisch von der Gotik in der Zeit ein Stückchen weiter, und zwar in die Renaissance. Vom vielgerühmten Leipziger Vokalensemble Amarcord gibt's Gratis-Downloads von einigen der bekanntesten englischen Madrigale. Im folgenden mehrstimmigen Vokalstück, da geht's ganz weltlich um diesen Monat, den Mai.
Now is the month of May, when mariners are playing. Each with his body bears upon the greedy grass. Each with his body bears upon the greedy grass. The spring day on in bed, of love in the sand.
Straight up the ground.
Breitbandnetzmusik mit Now is the Month of Maying, einem 1595 entstandenen Material vom englischen Komponisten Thomas Morley. Hier gesungen vom Ensemble Amarcord, das ist eine von ehemaligen Mitgliedern des Leipziger Thomaner-Chores gegründete Vokaltruppe. Die haben bei den besten A cappella-Ensembles gelernt und gehören inzwischen selbst zur Champions League der Sänger. Werbetechnisch müssen Sie aber noch ein bisschen vom Pop lernen. Da wird ja mit Gratis-Downloads im Internet viel Promotion getrieben. Auf Ihrer eigenen Homepage bietet das Ensemble Amarcord nur mindestens 5 Jahre alte Hörproben an. Die eben gehörte findet man auf vorleser.net, einer Seite sonst vor allem mit kostenlosen MP3-Hörbüchern. Von der gerade erschienenen neuen Amarcord-CD ist im Netz noch nichts gratis zu bekommen. Aber hier bei uns noch ein Renaissance-Stück vom vorigen Album. Und in diesem Madrigal vom Briten John Dowland, da geht's ganz gemäß dem Wonnemonat Mai ziemlich deftig zu. Darin versteckt ist der elisabethanische Ausdruck für Geschlechtsverkehr. Come again, sweet love doth now invite mit dem Ensemble Amarcord.
Come again, sweet love.
Vokalmusik der Renaissance mit dem Ensemble Amarcord. Alle Links dazu unter breitband-online.de. In wenigen Minuten geht's dann musikalisch weiter mit dem neuen Netzalbum der Nine Inch Nails.
Ja, und vielleicht schaffen wir es tatsächlich ja noch einen Hörer-Remix zu spielen. Das Rohmaterial gibt es unter NIN wie nineinchnails.com und wer es halt noch schafft, in den nächsten knapp 20 Minuten einen Remix zu machen, der kann ihn schicken an breitband@dradio.de und vielleicht spielen wir ihn ja am Schluss der Sendung.
Breitband Porträt.
Warum muss ich eigentlich in den Kühlschrank gucken, um zu sehen, dass meine Milch alle ist? Könnte nicht die Milchtüte dem Kühlschrank selber sagen, dass sie leer ist? Warum muss ich erst gammeliges Fleisch essen, um herauszufinden, dass es beim Transport vielleicht etwas warm geworden ist? Warum kann das Fleisch nicht von sich aus dem Fließband als verdorben melden und im Papierkorb landen? Vieles davon ist heute schon Realität, denn wenn Gegenstände mit Gegenständen sprechen, dann reden Menschen vom Internet der Dinge. Der deutsche Informatiker Friedmann Mattern ist einer seiner Wegbereiter, ein Porträt von Dirk Asendorf.
Normalerweise machen die Waren im Supermarktregal durch ihre bunte Verpackung auf sich aufmerksam. Auch Preisetiketten und Hinweisschilder helfen nur dem, der sie sehen kann. Werden Produkte, Wegweiser und Gebäudeteile jedoch mit winzigen Funketiketten ausgestattet, sogenannten RFID-Tags, kann das Sichtbare auch hörbar werden. Vlad Koroama hat an der ETH Zürich einen Minicomputer im MP3-Format entwickelt, den ein Sehbehinderter unauffällig hinter dem Ohr tragen kann.
Das ist eine Text-to-Speech-Engine auf dem Gerät, das ihm dann das vorliest, was es in der Welt um ihn herum gibt. Und dann kann er noch weitere Informationen dazu verlangen. Da, wo zum Beispiel das Schild Richtung Toiletten zeigt, dass der Blinde auch hört, Weg Richtung Toiletten.
Internet der Dinge. So heißt das Stichwort, unter dem weltweit an der Vernetzung von Mensch, Umwelt und Maschine ganz ohne Tastatur und Bildschirm gearbeitet wird. Friedemann Matern ist einer der Pioniere. Seit 1999 leitet der schlaksige Informatiker mit dem rotblonden Sieben-Tage-Bart das Züricher Universitätsinstitut, in dem auch das Blindenassistenzsystem entstanden ist.
Das Internet der Dinge, das ist ein Prozess, der schon lange im Gange ist, der unmerklich daherkommt, weil ja eben auch die Sensoren, die Computer, die Prozessoren, die drahtlosen Kommunikationseinheiten eher versteckt, ja, in Anführungszeichen, eingesetzt werden. Die sollen uns ja gar nicht belästigen, sollen Produkte nicht unschön machen, sondern sollen uns im Hintergrund helfen. Und daher kommt das etwas versteckt. Und insofern ist das auch schwer. Man muss mit offenen Augen rumlaufen, bewusst, um das wahrzunehmen, was da eigentlich geschieht.
Navigationssysteme, die an einem Stau vorbeileiten, der von Sensoren an Autobahnbrücken automatisch erkannt worden ist. Das war die erste Anwendung, die es zur Marktreife gebracht hat. Bald wird das Internet der Dinge auch in der Medizin beginnen. Diabetikern verspricht es eine vollautomatische Einstellung ihres Insulinhaushalts, Gelähmten künstlichen Ersatz für Nerven und Muskeln, ambulant Operierten oder Pflegebedürftigen eine ferngesteuerte Betreuung.
016-320-536. Phone number.
Aber wollen die Menschen überhaupt, dass ihr Körper informationstechnisch nachgerüstet wird?
Ich habe Interviews mit Blinden geführt und sie sagen, es kann eigentlich fast nie zu viel Information reingehen über die Ohren. Also sie brauchen das wirklich und natürlich sollte so ein System die Möglichkeit haben, das abzuschalten.
Das klingt einfacher als es ist, denn einen Ausschaltknopf gibt es im Internet der Dinge nicht mehr. Friedemann Matern sieht deshalb eine zentrale Aufgabe seiner wissenschaftlichen Arbeit darin, sicherzustellen, dass die Menschen die Herrschaft über diese Technik behalten.
Wir müssen das mit Sorge betrachten, damit wir eben vorbereitet sind oder möglichst die negativen Aspekte frühzeitig kennenlernen, damit man reagieren kann. Technisch reagieren kann, wo es immer geht, aber auch durch Gesetze. Aber Gesetze kann man erst machen, wenn man es verstanden hat, wenn sozialer Konsens da ist. Wie man dann wirklich reagiert, das muss, glaube ich, die Gesellschaft auch entscheiden.
Für Matern war es deshalb selbstverständlich, neben Forschern und Unternehmen auch Peter Schaar als Redner auf den ersten Weltkongress einzuladen, den er in diesem Jahr zum Internet der Dinge in Zürich veranstaltet hat. Schaar ist Deutschlands oberster Datenschutzbeauftragter.
Matern hat uns als Datenschützer darüber aufgeklärt, wie denn aus seiner Sicht die technologische Welt in einigen Jahren aussehen wird. Und damit versorgt er uns natürlich mit dem Basiswissen, das wir brauchen, um unsere Aufgabe wahrzunehmen. Mittlerweile sind die einzelnen IT-Komponenten so winzig, dass man sie ohne Schwierigkeiten verstecken kann, dass sie in Papier verschwinden, dass sie in Schuhsohlen verschwinden. Und dann gibt es vielleicht auch Dritte, die sich dafür interessieren, wer über eine bestimmte Fußmatte in einen Raum hineintritt. Und in dieser Fußmatte ist ein Lesegerät integriert. Und damit werde ich verfolgt, beziehungsweise ich werde registriert. Und das ist schon sehr weitgehend.
Und noch längst nicht das Ende der Forscherfantasie. Das Pentagon lässt bereits sogenannten Smart Dust erforschen. In Form winziger Funketiketten soll sich der intelligente Staub in der Kleidung gegnerischer Soldaten, Spione oder Terrorverdächtiger festsetzen und dann automatische Auskunft über deren Bewegungen geben. Friedemann Matern.
Dieser Smart Dust, den man wirklich anheften kann, Leute, halte ich für ein realistisches Science-Fiction-Szenario. Also ja, die Szenarien haben etwas vielleicht Erschreckendes. Die sind nicht so ganz unrealistisch. Man muss aber auch, also man sollte jetzt nicht von vornherein in Panikstimmung verfallen, sondern das versuchen, realistisch abzuwägen.
Matern, der neben Informatik auch Kommunikationswissenschaft studiert hat, teilt die technische Faszination der Forscher und möchte gleichzeitig dafür sorgen, dass sie die europäische Tradition des Datenschutzes berücksichtigen. Die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht, denn anders als bei der klassischen Hard- und Software hat Europa im Internet der Dinge die Führungsrolle noch nicht an Asien und die USA verloren. Deshalb zieht es Matern im Unterschied zu den meisten seiner Kollegen auch nicht nach Stanford, Berkeley oder Harvard.
Dass wir jetzt hier auch gut sind, was die Anwendung betrifft, macht natürlich hier etwas angenehmer. Ich hatte recht schnell sehr gute Angebote von mehreren Universitäten, konnte mir das raussuchen. Und da waren sehr gute technische Universitäten drunter. Ich war dann erst in Informatik in Saarbrücken, der auch einen guten Ruf hat, dann in Darmstadt als technische Universität, dann ETH. Und insofern, wenn man das angeboten bekommt, ohne großartig nachzufragen, gut, dann habe ich das gemacht.
Ein Beitrag von Dirk Asendorpf, gefolgt von Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
So, und jetzt kommen wir endlich zu den Nine Inch Nails, die Industrial Rock Band aus den USA geht mit ihrer jetzt zweiten Vermarktung eines neuen Albums übers Netz noch einen Schritt weiter. Was das heißt gleich, wie sie es anhört, hier.
Nice and high and far apart, just like they said. I built this place with broken parts. They chip away the old version of you. You'd be surprised at what you can do. I'm safe from here.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Echoplex vom neuen Album der Nine Inch Nails. The Slip heißt das neue Werk, das gibt's bisher ausschließlich im Netz. Wer auf der Homepage der US-Band seine E-Mail-Adresse angibt, der erhält einen Link zu den Musikdateien in ganz verschiedenen Formaten. Dazu kann man sich außerdem sämtliche Texte, Bilder und Songangaben herunterladen und alles gratis. Der Mann hinter der Band, Trent Reznor, der wird heute übrigens 43 und er ruft ausdrücklich zur Weiterverbreitung auf und sogar zur Weiterverarbeitung ihrer Songs als Remixes. Schon im März gab es ein neues Nine Inch Nails Album im Internet, das allerdings noch zu unterschiedlichen Preisen, was der Truppe nicht nur Image gewinnen, sondern auch Geld eingebracht hat. Als nächstes wollen die Nine Inch Nails auch in die Direktvermarktung von Konzertkarten einsteigen. Ja, und das ist der Bereich, mit dem heute im Pop am meisten Geld noch zu verdienen ist. Anders als das experimentelle, instrumentale Ghosts-Album vom März ist The Slip jetzt ein reguläres Studioalbum mit dem typischen Industrial-Sound der Band, mit Ausnahmen wie diesem Song. She's mostly gone. Some other other ways. Lights in the Sky, ein Stück vom neuen Nine Inch Nails Album The Slip. Den Link zum Gratis-Download gibt's unter breitband-online.de. Oder Sie warten bis zum Juli, dann soll das Album auch auf CD und Vinyl in den Handel kommen.
Breitband Blockspiel.
Im Namen des Volkes
ergeht folgendes Urteil.
Also ich bin Marco, bin 20 Jahre alt, sitze hier in der JAA Düsseldorf, sitze hier wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung. Jetzt sind es 11 Tage. So, gefallen tut es mir zwar nicht hier, aber es hat auch seine guten Seiten, man lernt aus seinen Fehlern, man hat ab und zu seinen Spaß, man kann viel, hat viel Zeit zum Nachdenken, also ich finde, das ist auf jeden Fall was fürs Leben zu mitkriegen. Also ich möchte auf jeden Fall jeden Leuten raten, dass sie aufhören, kriminell zu sein, weil es ist nicht schön, hier drin zu sein.
Aufhören, kriminell zu sein, noch eine Aussage, man kann was anderes machen im Leben als Scheiße bauen. Diese und andere Einsichten, die liefert podknast.de, ein Audiopodcast der Jugendarrestanstalt Düsseldorf, abgesegnet vom Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Bei podknast.de jugendliche Straftäter im Gespräch mit Anstaltsmitarbeitern. Sie berichten jeweils einige Minuten in loser Reihenfolge aus ihrem Leben im Arrest. Podknast.de, wie ich finde, eine gute Idee, aber nicht mutig genug umgesetzt. Es finde ich, klingt alles noch etwas zu pädagogisch. Das Ziel ist einfach zu klar. Leute, lasst das Clown sein, sonst kommt ihr ins Gefängnis rein und da ist es nur manchmal lustig. Also, das ist so richtig wie langweilig, aber reicht irgendwie nicht.
Ich habe auch gleich gedacht, der Name ist ja gut, die Idee ist super, aber was könnte man noch besser machen irgendwie?
Ja, ich finde, man sollte die Häftlinge, Jungs und ein paar Mädchen soll es ja da auch geben, an einen Tisch setzen. Und ihnen keine Vorgaben machen, sondern sie einfach reden lassen, erzählen lassen, ohne inhaltliche Vorgaben. Und dann, finde ich, könnte da was durchaus Interessantes bei rumkommen. Denn soweit ich weiß, gibt es sowas noch nicht, weder als Audio noch als Video.
Nee, so in dieser Form haben sie auch noch nicht gehört. Ne?
Nee. Ja. Sag mal, ist eigentlich ein Remix eingegangen?
Ich gucke nochmal ganz schnell hier irgendwie ins E-Mail-Postfach. Nein, wir haben leider noch nichts gekriegt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es ja dann doch irgendwie die Anforderungen ein bisschen groß waren. Also ich
die Zeit war kurz. Die Anforderungen sind nicht so groß, aber die Zeit war kurz.
Gut, die Zeit war kurz, muss man bekennen. Wir können ja nochmal kurz erklären, wie es einfach geht. Wie mache ich das? Also ich kann mir das Album runterladen unter www.nin für Nine Inch Nails, www.nin.com. Da kann ich das in verschiedenen Formaten, auch eben in Mehrspurtechnik sozusagen, so dass ich das, wenn ich ein einigermaßen kleines Studio, muss ich gar nicht haben. Das geht auch mit einfacher Technik am Computer, dass ich mir das Material runterladen kann, dann irgendwie bearbeiten und dann wäre es schön, wenn, wir haben jetzt eine ganze Woche Zeit bis zur nächsten Sendung, dann schicken an breitband@dradio.de.
Genau, und das hoffen wir, dass Sie das tun, zahlreich. Und ich denke mal, in nächster Woche werden wir das dann auch spielen. Ich würde sagen, das war's diese Woche von breitband.de.
Das war's schon fast, ja. Also ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich kann auch nochmal sagen, das dauert gar nicht so fürchterlich lange, bis man sich wirklich das ganze Album tatsächlich runtergeladen hat. Das hat bei mir irgendwie, ich weiß nicht, das sind 11 Songs, glaube ich. Das hat ungefähr 10 Minuten gedauert, so ungefähr. Also viel mehr ist das gar nicht. Ich habe das einfachste Dateiformat gewählt. Man kann das auch umfangreicher machen.
Ist denn das ein besonderes Dateiformat, was da zur Verfügung gestellt wird? Oder kann ich das mit herkömmlicher Software dann auch
machen? Kann ich mit herkömmlicher Software machen. Es werden eben verschiedene Angebote, je nachdem, nach Klangqualität oder nach dem, was ich an Software auf dem Computer habe.
Wer vielleicht keine Lust oder keine Nerven hat, einen Remix der Nine Inch Nails anzufertigen, der ist wie immer herzlich eingeladen. Andere Sachen, andere Beiträge, Collagen, eigene Produktion hochzuladen unter breitband-online.de unter der Rubrik Blogspiel. Und wir gucken mal, je nachdem, was uns besser gefällt, der Remix oder die eingereichten Beiträge, werden wir dann eins von beiden, denke ich, spielen. Ja.
Ja, wer sich das ganze Album nicht runterladen will, sondern vielleicht einfach einen Song und den remixen, der kann jetzt gleich schnell ganz schnell auf den Aufnahmeknopf drücken. Wir spielen nämlich jetzt noch einen, der auch ein bisschen länger von diesem Album. Das ist dann allerdings eine ganz ruhige Nummer. Und zwar die Nine Inch Nails mit The Four of Us Are Dying. Ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende.
Ich wünsche auch ein schönes Wochenende. Das war Martin Riesel. Mein Name ist Philipp Banse. Nach den Nachrichten folgt hier gleich im Deutschlandradio Kultur die Deutschlandrundfahrt live aus Jena. Mit meiner geschätzten und lieben Kollegin Nana Brink. Mein Name ist Philipp Banse. Ich sage auch im Namen von Martin Riesel vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.
Und tschüss.
Tschüss.